Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Die Wikinger, also über die gibt es viele Legenden. Bis heute streiten sich zum Beispiel die Gelehrten darüber, wie kriegerisch die Wikinger denn nun wirklich waren. Fest steht, das mit den Hörnern an den Helmen, das ist totaler Quatsch. Fest steht auch, der Ort Heitabu, der war eines der wichtigsten Handelszentren. Heute ist dieses Wikingerdorf eines der beliebtesten Freilichtmuseen in Schleswig-Holstein. Und das liegt auch daran, dass die Archäologen bei der Rekonstruktion auf Schnickschnack verzichtet haben. Es soll möglichst authentisch sein. Dafür wurde Heitabu vor einem Jahr mit dem Weltkulturerbestatus der Vereinten Nationen belohnt. Peter Kaiser ist für uns in die faszinierende Welt der Wikinger eingetaucht.
Sie gehen über Bohlenwege, wie die Siedler von Heitabu vor 1000 Jahren.
Ute Dreves leitet das Wikingermuseum Heitabu.
Können sich die hölzernen Häuser angucken, können in die Häuser hineinschnuppern. Und beeindrucken wird es alle, dass diese Häuser so dunkel sind. Die Häuser haben keine Fenster, höchstens mal ein kleines Guckloch.
Schleswig ist eine an Kulturschätzen reiche Stadt im Norden, rund 180 Kilometer Luftlinie von Bremen entfernt. Hier, am Hadebüer Noor, der Begriff bedeutet so viel wie Haff oder Strandsee, befand sich vor rund 1000 Jahren die Stadt Heitabu, eines der bedeutendsten Handelszentren der Wikinger.
In der Blütezeit hat es ungefähr 1500 bis 2000 Einwohner gegeben.
Heitabu wurde im Jahr 1066 von Westslawen gänzlich zerstört. Im Verlauf der Jahrhunderte verschwanden alle Spuren des einst blühenden Fernhandelszentrums. Nur der Halbkreiswall war noch sichtbar. Die Bewohner bezeichneten das Gebiet als Oldenburg und meinten damit den Standort einer alten Stadt. In der Mitte des 19. Jahrhunderts aber geriet die Befestigungsanlage des Dannewerks wieder in den Mittelpunkt des Interesses. Man vermutete ein altes Militärlager hier. Erst als 1897 der dänische Archäologe Sophus Müller den Siedlungsplatz Heitabu wiederentdeckte, begann damit hier eine echte archäologische Forschung.
Und so wie du jetzt greifst, das kannst du bei einem schwachen Bogen machen.
Heute sind Heitabu und die Wallanlagen Dannewerk eines der meistbesuchten Museen Deutschlands. Wer den Ort besucht, taucht unmittelbar in die Welt der Wikinger ein. Sogar sehr direkt, per uralter Wildschweinjagd mit Pfeil und Bogen.
Aber wir schießen hier ja mit echten Langbögen. Die sind stark, da muss ich Kraft aufbringen.
Sieben Häuser und eine Landungsbrücke haben die Museumsmacher vor etwa 15 Jahren hier wieder aufgebaut. Es hat natürlich noch mehr Häuser gegeben. Mit Hilfe von geophysikalischen Bodenerkundungen konnte ein Stadtplan des einstigen Heitabu erstellt werden. Heute liegen wie vor 1000 Jahren Bohlenwege zwischen den Holz- und Lehmhäusern und etwas entfernt ist der Schießplatz. Dort erteilt gerade die im roten Wikingerkleid gewandete Anne Wallusch barfüßig Jagdunterricht mit Pfeil und Bogen.
Da sitzt sie, die Wildsau. Da gucke ich hin. Gern Ziel ausrichten. Ellbogen hoch, spannen. Guckt wirklich gerade auf den Vorderlauf des Tieres und rechts aufmachen die Hand. Da loslassen. Gut.
Wir müssen uns vorstellen, wo das Hauptgeschehen stattfand. Gab es größere Häuser, Dreiraumhäuser, in denen es einen mittleren Wohnraum gab und dann vielleicht eine Werkstatt auf der anderen Seite und einen Lagerraum zum Westen hin. Siedeln sich die Handwerker an, die mit offenem Feuer arbeiten. Offenes Feuer gefährdet so eine Siedlung, die überwiegend aus Reetdachhäusern besteht. Dort sitzen also die Perlenmacher und die Schmiede in 3x3 Meter großen sogenannten Grubenhäusern, die in den Erdboden eingetieft sind. Alle Wege führen zum Hafen, weil der Hafen ist das Herz dieser Siedlung. Hier findet der Handel statt. Man sucht zum Beispiel vergebens einen Marktplatz, so wie wir das heute aus unseren Städten kennen. Das gibt es hier nicht.
Jetzt wickle ich das hier drin ein. Und jetzt, könnt ihr sehen? Oh, das raucht. Und es brennt.
Wow.
Das geht mit trockenen Blättern, mit Heu, mit Stroh, mit allem, was so brennt, geht das halt auch. Ne?
Das Versammlungshaus, das Tuchhändlerhaus, das Haus des Kammmachers. Hier zeigt in sorgsamem Abstand zu den Häusern Matthias, was in einer Wikingerschmiede entstand. Nägel für den Bootsbau, Haken, Messer, Schwerter. Aber vor allem zeigt der in grauem Filzhemd, Hosen und dunklen Stiefeln gekleidete Schmied, wie Feuer mit den Feuersteinen gemacht wurde.
Das hatte früher jeder. Jeder hatte einen Feuerstein zu Hause oder für unterwegs.
Haus der Händler, die Herberge, Haus des Fischers. Beim Haus des Holzhandwerkers arbeitet der Schiffsbauer Kai Zausch. Doch er hackt gerade keine Schiffswand oder einen Mast zurecht, sondern neue Bohlen für die Wege. Eine anstrengende Arbeit mit dem Beil. Trotzdem gibt er freundlich Auskunft, als er gefragt wird, ob man ein Wikingerboot auch allein steuern kann.
Das Wikingerboot ist immer ein Mannschaftsboot. Man kann das nicht alleine segeln, sondern man braucht immer eine Mannschaft.
Und habt ihr auch ein Kriegerboot?
Ja, ein Kriegerboot haben wir auch, aber das liegt drüben im Museum auf dem Trockenen. Und das ist ein 31 Meter großes Kriegsschiff.
Die Forschung in Heiterbo ist immer grenzüberschreitend gewesen. Beispielsweise wurde hier 1979 im ehemaligen Hafen eines der bedeutendsten Kriegsschiffe, die man aus der Wikingerzeit kennt, geborgen. Ein 30 Meter langes Kriegsschiff, das pfeilschnell war und, wie wir heute wissen, seinerzeit das schnellste Schiff auf der Ostsee gewesen sein muss. Dieses Schiff ist in Zusammenarbeit mit deutschen und dänischen Archäologen geborgen worden.
Und natürlich sitzt das Klischee tief und fest, dass die Wikinger
große, starke, kräftige Kerls waren, dass sie Raubeine waren, dass sie geraubt und geplündert haben und ganz brutale, unkultivierte Barbaren waren. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass bereits in der Wikingerzeit immer nur diese starken Männer aufgetreten sind. An Bord der Schiffe hat der Schiffsführer mit Sicherheit nicht die kleinsten und schwächsten mitgenommen, sondern die größten und stärksten.
Und manchmal denkt der eine oder andere laut, dass die Wikingerzeit hier doch recht nett gewesen sein muss. So an der sanft weichen Schlei, inmitten der sicheren Wallanlagen, die Heiterbu und die Südgrenze der Skandinavier abschirmten und gleichzeitig den Handel zwischen Ost- und Nordsee kontrollierten.
Ich glaube, dass man diese romantischen Vorstellungen sehr schnell hinter sich lässt, wenn man einmal im Oktober hier in unsere rekonstruierten Häuser kommt und sich 10 Minuten still hinsetzt. Dann wird deutlich, dieses ist eine sehr, sehr bescheidene Welt.
Geduckt durchschreiten die Besucher die Hauseingänge. Selbst innen stehen sie noch geduckt, so nah sind Reetdach, Lehmwände, die Hausseiten. Später kommen viele nachdenklich heraus.
Wir sind in der einen Hütte gewesen, wo es im Grunde keinen Schornstein gab und keinen Ofen und nichts und so. Oder die Schlafstätten auch, so, wo wahrscheinlich dann 20 Leute in einem Bett gelegen haben. So.
In der heutigen Zeit wäre es eigentlich nicht mehr denkbar, würde ich sagen. Da würden wir an Rauchvergiftung ja versterben.
Früher hatte ich so die Vorstellung, Helm, Schwert, Schiff, auf nach Britannien und rauben und kriegen oder so. Aber ich denke mir, das ist wahrscheinlich nur die Ausnahme gewesen, ne? Ansonsten mussten die hier stinknormales Leben führen. Ne?
Was ich sehr interessant fand in der Ausstellung, dass Frauen auch Positionen erreichen konnten, also nicht nur dienende Funktionen hatten.
Wir gehen ins Kaufhaus und können uns alles kaufen. Und so, das ist eben früher nicht gewesen. Man musste denn halt was machen, wenn man was haben wollte. Ne? Sei es jetzt Kleidung oder was zu essen.
Apropos Essen, wer hungrig wird, braucht nicht nur das Museumsgelände nicht zu verlassen, sondern auch nicht die Wikingerzeit.
Ich habe jetzt hier die Molle mit dem Teig und ein Brett und ja, hier bereite ich die Fladen eben vor.
Und das ist genauso, wie das vor 1000 Jahren gemacht wurde?
Im Grunde ja. Also wenn die Wikinger Brot gebacken haben, man muss sich das so vorstellen, Getreide ist natürlich ergiebiger, wenn man Mousse draus arbeitet. Ja, man würde mehr Leute damit satt kriegen. Ich denke, Brot ist schon ein Luxusgut gewesen, das es nicht jeden Tag gab. Und Fleisch und Fisch war halt eine Edelvariante. Ne?
Man könnte Tage hier an den Ufern der Schlei verbringen, inmitten der miterlebbaren Wikingerwelt. Insgesamt kommen pro Jahr, besonders nach dem erteilten UNESCO-Weltkulturerbe-Status, mehr als 160.000 Besucher. Früher kamen 120.000 Gäste jährlich. Das sei allein schon eine schöne Steigerung, sagt Ute Drews. Doch für das laufende Jahr sind es noch mal 10% mehr. Man peile die 180.000 Besuchermarke an.
Wir merken deutlich, dass die Besucher hierher kommen, um sich über das neue Welterbe zu informieren.
Und wenn dann der eine oder die andere die Museumsleiterin fragt, wie die Welt der Wikinger geklungen haben muss, dann blickt sie lächelnd auf einen Runenstein aus der Zeit und zitiert.
Sven Kunugr, Satistin, König Sven, setzte den Stein für Skarte, seinen Gefolgsmann Ufter Skalfa, sin Himthiga, jas was faren wester, der nach Westen gefahren war, aber jetzt ward getötet in Neiter. Jan nu warf Tauther at Hethabö.
Hethabö, die Wikinger in Heitabu, ein räuberisches Volk, immer auf der Suche nach Schätzen. Fast 3 Jahrhunderte lang waren die Wikinger sowas wie die Chefs auf der Ostsee, berühmt und berüchtigt wegen ihrer Raubzüge. Die hatten nämlich extrem schnelle Kriegsschiffe. Und damit haben sie dann unter anderem die Küsten abgeklappert, meistens auf der Suche nach Edelmetallen, Silber in erster Linie. Man sagt auch, die Wikinger sind der Spur des Silbers gefolgt. Es gibt aber auch Ausnahmen und eine berühmte, weil sehr bedeutende, ist das Wikinger-Gold. Dieser Schatz wurde vor der Ostseeinsel Hiddensee westlich von Rügen entdeckt und dann 1872 und 1874 geborgen. Zu sehen ist dieser Schatz im Stralsund-Museum und dort arbeitet die Archäologin Claudia Hoffmann. Sie kuratiert die Präsentation dieses Wikinger-Goldes. Guten Tag, Frau Hoffmann.
Guten Tag, Herr Hatting.
Frau Hoffmann, wir haben ja im Radio leider kein Bild. Beschreiben Sie uns doch mal, wie sieht er aus, dieser Wikinger-Schatz?
Ja, also der Wikinger-Schatz besteht aus 16 goldenen Schmuckstücken. Das Hauptteil, das ist eine runde Scheibenfibel. Dann haben wir einen Halsreif, der gedreht ist, und 14 Hängestücke. Also diese Hängestücke unterscheiden sich nochmal in der Größe. Also es gibt 4 solche Kleinteile, die sozusagen dann als Zwischenstücke gelten. Und dann noch in kleinerer und größerer Version diese Hängestücke, die in Kreuzform gearbeitet sind und einen Vogelkopf besitzen und dann eben im Körper sozusagen ein Kreuz mit Wiederkreuzen darstellen.
Sie haben gerade, Frau Hoffmann, von einer Fibel gesprochen. Das ist jetzt kein Buch, sondern das ist ein Verschluss, glaube ich, ne?
Ja, Fibel ist ganz klassisch in der Archäologie eine Gewandschließe, die zum Beispiel dann, also meistens hat man dann damals keine Knöpfe gehabt, dann eben so ein Obergewand oder auch andere Teile geschlossen hat.
Was können wir über dieses Wikingergold sagen? Was wissen wir darüber?
Wir wissen natürlich einiges über das Gold. Also ausgehend von diesem Schatz können wir zum Beispiel sagen, dass es sich fast um reines Gold handelt, also fast 24 Karat Gold. Wir können anhand der Verzierungen, die also sehr fein gearbeitet sind, sagen, dass es wirklich eine herausragende, hochwertige Handwerkskunst ist. Und wir können anhand von Vergleichsbeispielen sagen, dass dieser Fund sich vor allem im dänischen Kerngebiet verbreitet hat.
Sie haben, Frau Hoffmann, schon die unterschiedliche Verarbeitung angesprochen. Vogelkopfmotiv habe ich gerade herausgehört. Ja. Welche Rückschlüsse lassen sich durch dieses Wikingergold auf die Wikingerzeit, in der das gemacht worden ist, ziehen?
Also zum einen hatte ich ja schon gesagt, diese wirklich herausragende Verarbeitung. Also man stellt sich ja die Wikinger immer vor, die dann hier raubend durch die Ostsee mit dem Schiff gezogen sind. Aber dieses Beispiel dieser herausragenden Handwerkskunst zeigt, dass die Wikinger in der Lage waren, beziehungsweise dann eben die Handwerker davon, solche herausragende Kunst zu machen. Also wenn man sich das anschaut, die Schmuckstücke, dann sind da feinste Goldkörnchen und feinste Goldräte verarbeitet, die man also heutzutage auch zum Beispiel kaum noch nachmachen würde. Also allein schon diese innovative Handwerkskunst zeigt, dass die Wikinger vor über 1000 Jahren wirklich ja auf dem höchsten Niveau Schmuck herstellen konnten. Und dann natürlich das Bildprogramm, was man hier sieht, da sind Symbole drauf, die sowohl auf heidnischen Tierstil, aber auch auf die Kreuzsymbolik verweisen. Und wir sehen hier klar einen Übergang von dem heidnischen Glauben zum Christentum. Das zeigt auch die Zeit. Also wir befinden uns in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts. Da gab es eine Christianisierungswelle bei den Wikingern. Und das kann man auch zum Beispiel anhand des Schmuckes ablesen.
Wissen Sie auch, wem dieser Schmuck gehört haben könnte?
Also wenn man sich die Datierung anschaut in die zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts deutet und die Verbreitung im dänischen Kerngebiet, dann und man sich anschaut, was war da los um 1000 beziehungsweise 950 bis 1000 in Dänemark, dann kommt man sehr schnell auf Harald Blauzahn. Und da diese Handwerkskunst und dieses Gold wirklich fast rein so herausragend und bedeutend sind, kann man wirklich postulieren, dass das im Bereich des Königshofs hergestellt worden sein muss.
Ist es auch das, was diesen Schatz für Sie als Archäologin, als Wissenschaftlerin so bedeutsam macht? Dass man möglicherweise dort einen Schatz hat, der tatsächlich aus dem Umfeld von Harald Blauzahn stammt?
Als Archäologin ist es natürlich schon schön, wenn man Objekte, Personen zuordnen kann, beziehungsweise im Umfeld eine Person zu finden hat. Und wenn es dann nach Harald Blauzahn ist, ist es natürlich noch viel interessanter und bedeutender. Und dann eben auch, weil dieser Schatz wirklich auch namengebend für einen ganzen Schatztypus beziehungsweise Schmucktypus gewesen ist, ist es natürlich noch viel interessanter, da zu schauen, wo gibt es ähnliche Stücke, wie hat sich das verbreitet. Und dann kann man wirklich diesem Objekt noch mehr Geschichten abgewinnen als vielleicht einem Objekt, dem man keiner Person oder dem Umfeld einer Person zuordnen kann.
Gibt es Vermutungen, wie dieser Schatz Ende des 19. Jahrhunderts an die Küste von Hiddensee gekommen sein könnte?
Also wenn man die Geschichte Harald Blauzahns betrachtet, dann weiß man, dass er vor seinem Sohn Sven Gabelbart fliehen musste im Bereich der Ostsee und dass er in der Jomsburg begraben sein soll. Die Jomsburg ist nicht genau geklärt, wo sie sich befunden hat. Das kann bei Wolin gewesen sein, kann aber auch auf Rügen gewesen sein. Und wenn man jetzt vermutet, dass es zum Beispiel seine Frau oder er Teil davon getragen hat, dann kann man vermuten, dass es in diesem Zusammenhang hier an die Ostsee gekommen ist.
Welchen Stellenwert hat dieses Wikingergold im Vergleich zu anderen Schätzen, zum Beispiel den Silbermünzen, die im vergangenen Jahr auf Rügen gefunden wurden?
Sie hatten ja schon gesagt, dass Silber eher so das Metall der Wikinger gewesen ist. Und dadurch, dass es aus Gold hergestellt ist und aus hochwertigem Gold und eben auch höchster Handwerkskunst, zeigt das schon, dass es wirklich zu den besten Objekten gehört, die die Wikingerzeit hervorgebracht hat, was jetzt Edelmetall angeht. Und der Münzschatzfund von Schabrode zum Beispiel, der hat eine ganz andere Funktion gehabt wie jetzt unser Schmuck. Denn so ein Münzschatzfund, der sagt es ja auch schon der Name, da sind sehr viele Münzen drin, in dem Fall aber auch Hacksilber. Das heißt also, das war mehr so eine Sache, die mit Handel zu tun hat. So einen Hacksilberfund kann man sich sehr gut vorstellen, dass es einem Kaufmann gehört haben kann. Und dieser Goldschatz von Hiddensee, das ist doch schon wirklich ein Schmuck, der im Bereich des Königshofs und des Königs zu suchen war.
Die Archäologin Claudia Hoffmann vom Stralsund Museum. Wir haben über das wertvollste Exponat gesprochen, und zwar das Wikingergold. Vielen Dank, Frau Hoffmann.
Ja, danke schön.
Das Wikingergold, das können Sie natürlich auch selbst einmal vor Ort bestaunen. Allerdings müssen Sie sich im Augenblick ein bisschen gedulden, denn das Stralsund Museum, das wird zurzeit umgebaut.